Ja, wir lesen ja gerade das Markus-Evangelium und heute ist es das 6. Kapitel. Da steht eine ganze Menge drin, das will ich euch gar nicht jetzt aufzählen. Ihr könnt das ja zu Hause dann nochmal nachlesen. Die Stelle, die ich mitgebracht habe, da geht es darum, dass ihr seht, wie Gott gut zu euch ist und sich um euch sorgt. Was Jesus tut, damit ihr im Wohlergehen lebt. Und der dritte Punkt ist, was er von euch dann auch erwartet. Und zwar ist es die Stelle im Markus-Evangelium, 6. Kapitel, Vers 30, folgende. Die Speisung der 5000. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, kann passieren, ne? Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten zu ihm: Sollen wir weggehen und für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen geben, damit sie etwas zu essen haben? Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten: 5 Brote und außerdem 2 Fische. Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras setzen. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Also das ist ja echt eine spannende Geschichte. 5000 Männer, Frauen wurden damals nicht mitgezählt, die waren aber auch dabei. Denn damals waren sicher Frauen für religiöse Fragen mindestens so interessiert wie heute auch. Also kann man nochmal sagen, ungefähr an die 10.000 Leute, die Kinder gar nicht mitgerechnet. Und alle wurden satt. Das Erste, worüber ich kurz was sagen will, ist: Jesus ist an deinem Wohlergehen interessiert. Das wird hier in diesen paar Versen sehr deutlich. Die meisten Menschen, wenn ich so in Gesprächen bin, denken immer, Gott ist an ihrem Seelenheil interessiert. Das ist ja auch richtig. Aber das Interesse Jesu beginnt nicht erst nach dem Tod im Himmel oder damit du nicht in die Hölle kommst. Das wäre, hat mich persönlich, heute ist das wieder hochinteressant, aber mich als Student hat das nie interessiert. Mich hat interessiert, wo begegne ich Jesus heute? Und wie kann ich den Weg hier auf Erden gehen? Die Zeit nach dem Tod interessiert mich nicht. Und das war meine entscheidende Frage. Und dann bin ich sehr schnell drauf gestoßen, dass es ja schön ist, dass Jesus, ist ja auch schön und ist ja auch wichtig, dass Jesus der Retter ist, der uns nach dem Tod in den Himmel holt. Aber da hatte ich nie einen Zweifel dran, ehrlich gesagt. Mein Zweifel lag eher darin, wie hilft er mir denn heute hier auf Erden? Denn was nutzt es mir denn, 70 oder 80 Jahre zu warten, bis nach dem Tod, wo ich Jesus doch heute brauche? Und Jesus, das wird hier ganz klar deutlich, kümmert sich genauso wie um deine Seele und den Geist, um deinen Körper. Mehr vielleicht als du selber und mehr als die Jünger. Das wird hier deutlich. Es heißt ja gleich im ersten Vers, der Stelle, die ich vorgelesen habe, die Apostel kommen zurück. Also Jesus, das ist die Stelle davor, die Aussendung der 12 Jünger. Jesus hatte sie losgeschickt und ihnen den Auftrag gegeben, was sie alles tun sollten. Das war sozusagen schon mal so ein Testlauf für die Zeit nach der Himmelfahrt, nachdem Jesus nicht mehr hier war. Und es hat alles geklappt. Die Jünger kommen zurück und berichten ihm, was alles passiert war, dass sie krank geheilen konnten, Dämonen ausgetrieben und, und. Und dann sagt Jesus ja nicht, so toll, gleich wieder los. Er treibt sie nicht an immerzu, sondern er ist es, der sagt, so, nun kommt mal mit an einen ruhigen Ort. Ihr braucht einfach mal Ruhe. Und das zeigt doch, wie sehr Jesus uns auch in unserer irdischen Existenz kennt und weiß, was wir brauchen. Und dazu gehört neben Essen und Trinken einfach mal Ruhe. Also das ist es, was er seinen Jüngern erstmal verordnet. Und nachher, dann heißt es eben, Renate kennt das vom See Genezareth, man kann tatsächlich sehen, wohin fährt denn ein Schiff. Und wenn die ein bisschen Gegenwind haben, dann kann man außen rum gehen und ist früher da als das Schiff. Und so haben die Leute das gemacht. Das heißt, sie haben gesehen, wo die hinfahren. Dann hatten sie, ist ja dann auch berichtet, die hatten ja heftig Gegenwind. Dann kommen sie da an und die Leute sind schon da. So, und was sagt Jesus auch hier wieder? Als Jesus sie sieht, er hätte ja sagen können, Leute, ich muss auch mal Ruhe haben. Brauchte er ja auch, seine Jünger auch. Er hat einfach Mitleid mit ihnen. Er hat Mitleid. Er ist barmherzig. Er stellt sein Bedürfnis nach Ruhe und Zurückgezogenheit mit dem Vater zurück. Und sagt, okay, wenn es nun mal so ist, dann ist es so. Und er lehrt sie lange. Also er kümmert sich um ihre Seele und ihren Geist. Aber dann sagen die Jünger, denken ja in der irdischen Dimension völlig richtig. Sie sagen, Herr, nun ist genug. Schick sie weg. Die sollen sich was zu essen besorgen, sonst wird das alles nichts. Schick sie weg. Das ist das Denken, was ja völlig berechtigt ist. Der Jünger, woher sollten sie denn für 10.000 Leute zu essen hernehmen? Sie sehen die Wirklichkeit und sagen, Herr, Ende der Veranstaltung, schick die Leute weg. Und Jesus sieht von der himmlischen Dimension für unser irdisches Wohlergehen. Er sagt, nö, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist natürlich eine provozierende Frage. Er wusste ja selber auch, dass sie nichts zu essen geben konnten. Und deshalb reagieren die zu Recht und sagen, das ist doch völlig unmöglich, selbst wenn wir sämtliches Geld nehmen und jetzt überall Brot kaufen, das reicht nicht für die ganzen. Und das war realistisch. Aber manchmal ist realistisch eben doch nicht realistisch. Aus himmlischer Perspektive gibt es für die Realität noch andere Perspektiven. Aber das Erste, was ich festhalten möchte mit euch ist, Gott kümmert sich um euch, um die Seele, den Geist und den Körper. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass ich Vertrauen habe zu Jesus, meinem guten Hirten. Sonst zucken manche auch zurück und sagen, oh, wenn ich Jesus bitte, dass er der Herr meines Lebens ist, dann schickt er mich nach Afrika und ich mag keine Schlangen und Löwen. Ja. Als bevor ich Jesus gebeten habe, dachte ich auch, ja, was macht er dann mit mir? Und was mache ich, wenn er sagt, geh nach Afrika? Ich will gar nicht nach Afrika. Ich liebe Afrikaner, wenn sie in Deutschland sind. Aber ich will nicht unbedingt nach Afrika. Ist nicht mein Ding. Und ich dachte immer, ja, was mache ich denn dann? Bis mir klar wurde, ist doch Quatsch. Wenn Gott mich geschaffen hat, mit den Fähigkeiten und Gaben, die in mir sind, dann wird Gott dafür sorgen, dass diese Gaben zur Entfaltung kommen. Und wenn er mich dann nach Afrika schickt, dann werde ich resistent sein gegen Moskitos oder sonst was. Ja? Also es wird jedenfalls irgendwie klappen. Ne? Weil Gott ja kein Interesse hat, mich zu ruinieren. Wozu denn? Habe ich nirgendwo gelesen. Aber es steckt immer noch bis heute in den Köpfen so drin. Was macht Gott mit mir, wenn ich ihn bitte, dass er der Herr meines Lebens ist? Ja, ich kann immer aus eigener Erfahrung nur sagen, es kann dir gar nichts Besseres passieren, als dass Jesus der Herr deines Lebens ist. Und ich glaube nicht, dass es mir auch körperlich so gut ginge heute, wenn Jesus nicht der Herr meines Lebens ist. Also es kommt ja auf das Temperament an. Die einen sind immer zack vorne, aber ich habe in den letzten 30 Jahren in ziemlich vielen Projekten mitgearbeitet. Und wenn ich manchmal dachte, noch ein x-tes Projekt dazu, dann war es oft im Gebet, dass mir klar wurde, nein. Das Projekt ist gut, da gibt es auch gute Mitarbeiter, aber du musst da nicht dabei sein. Also Jesus hat mir auch dann eher mal Ruhe verordnet und das war genau richtig. Also das Erste und Wichtigste von dieser Stelle, Jesus mag dich, Jesus liebt dich und Jesus möchte, dass es dir gut geht und ist an deinem Wohlergehen interessiert. Du kannst ihn immer wieder fragen. Das Zweite ist, Jesus bezieht die Jünger mit ein. Jesus hätte ja sagen können, Leute, passt mal auf, was jetzt hier gleich abgeht. Es ist wie in der Wüste, ich bete zu Gott, ich bitte ihn und es regnet Manna. Das Brot fällt vom Himmel und noch ein paar Fisch dazu. Ja? Hätte er ja machen können, tut er aber nicht. Wo immer du auch Wunder und Heilungen siehst, Jesus bezieht die Menschen mit ein. Und so auch hier die Jünger. Jesus weiß ja, was kommen wird, aber er bezieht sie mit ein und sagt, was habt ihr denn? Und die Jünger sagen, 5 Brote und 2 Fische. Naja, Prostmahlzeit für so viele Leute. 10.000 Leute. Und das, man muss ja sagen, vom Wort Ursprung her, das waren nicht so eine schöne Brote, wie wir sie heute bei unserem Bäcker finden. Das waren Brötchen. Ja? Kleine Brötchen, so groß. Ja? Kleine Brötchen. Ja, nicht so eine Apparate, nicht ein 5 Kilo. Hätte auch nicht gereicht, aber das sieht ja noch stattlich aus. Nein, es waren wirklich Brötchen von dieser Größe. Die passten in so eine kleine Tasche rein. Bei Johannes, dem Evangelisten Johannes, steht ja auch drin, es ein kleiner Junge hatte die. Sie selber hatten gar nichts, aber sie sollten ja suchen, was gibt es denn an Ressourcen, würden wir heute sagen. Jesus arbeitet ressourcenorientiert und die Ressourcen sind halt ziemlich mickrig. 5 kleine Brötchen und 2 Fische. Zwei Fische, das waren damals bekannt, das waren so Sprotten, ja, in Salz eingelegt, sehr delikat, aber nicht größer als so. Ja. Und da sagt Jesus, bringt sie mir doch mal her. Bringt sie mir her. Hätten die nicht hergebracht oder der kleine Junge nicht hergegeben, weil er gesagt hat, ja, Moment mal, also das reicht ja gerade für mich. Also diese 5 Brötchen... Tilly hat mal zum Frühstück weggemacht. Ja, locker. Und die 2 Fische noch dazu. Aber nicht 10.000 Leute. So, und jetzt ist das Entscheidende, dass Jesus möchte, dass wir das Wenige, was wir haben, geben. Dass wir das ihm zur Verfügung stellen. Damit er dann was Großes draus machen kann. Und das ist das Zweite und Wichtige für dich. Viele Leute denken, das erlebe ich immer wieder in Gesprächen oder jetzt habe ich gerade den C-Infodienst durchgearbeitet, der kommt jetzt raus, ihr kriegt ihn dann ja auch, da schreibt eine Jugendliche, dass sie sich immer so klein und mickrig fühlt und. Und was ich den Leuten immer sage, jetzt nicht, nun sei doch, denk doch groß von dir. Nee, ich sage einfach, denk halt mickrig und gib das mickrige Gott. Dann brauchst du schon mal dein Denken nicht ändern. Aber was du ändern kannst, ist, wenn du dich mickrig fühlst, dann fühl dich halt mickrig, aber gib das mickrige Gott. Gott kann dich gebrauchen, ja. Und auch diese eben kleinen 5 Brote und 2 Fischlein. Das ist ganz entscheidend, denn sonst werde ich nie wachsen. Gott braucht dein Kleines, damit du den ersten Schritt tust, damit weitere Schritte folgen können. Nur so ist Wachstum möglich, auch bei Gott. Und das dürfen wir unbedingt nicht übersehen. Also nicht sagen, wenn ich alles habe, ja, wir hätten ja auch sagen können, also wenn das Brot vermehrt ist, dann teilen wir es aus. Nee, ist so nicht. Und das ist das, also gib ihm dein Kleines, dein Weniges. Und das Dritte ist, geh los. Geh los. Also auch hier, ich habe das nochmal nachgelesen, da heißt es ja, Jesus nahm die 5 Brote und was tat er? Ist euch aufgefallen? Spricht den Lobpreis für das Mickrige und sagt nicht, oh, oh, ihr lieben Brötchen, ihr werdet schon noch groß werden. Nee, tut er nicht. Er blickt zum Himmel. Das ist der Riesenunterschied. Und das ist wichtig, dass ihr in dem Mickrigen nicht ständig auf eure Mickrigkeit schaut, sondern auf Gott zum Himmel. Das ist der entscheidende Unterschied. Dass wir uns in jeder Situation an Gott wenden. Und dann bekommen wir eine himmlische Perspektive in unserem irdischen Dasein. Also schau zu Gott, gerade dann, wenn es dir nicht gut geht. Ich habe das ja hier schon wiederholt gesagt. Gerade dann, wenn es dir schlecht geht, gerade dann, wenn du in Bergen versinkst, gerade dann, wenn du meinst, das Wasser steht dir bis zum Hals, dann darfst du nicht auch noch den Kopf sinken lassen. Ja, jeder kann sich aussehen. Wasser bis zum Hals, ja, was muss man? Kopf heben, sonst säufst du gleich ab. Und das gilt in vielen Situationen, auch in vielen Alltagssituationen. Schau zu Gott und schau, was er dir hilft, dann zu tun. Wie er dir hilft, die Dinge einzuteilen. Wie er dir hilft, das zu sortieren. Das ist immer wieder und immer wieder meine Rettung gewesen. Genau. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Mit dem Wenigen, schau zu Gott. Vertraue es ihm an. Und dann das Dritte, geh los. Also hier nochmal, es heißt ja dann, Jesus brach das Brot, sprach den Lobpreis, schaute zum Himmel. Manche sehen darin geradezu eine Analogie zu Abendmahl und Eucharistie. Das kann man ja. Aber ich bin praktisch veranlagt. Ich musste immer schmunzeln und dachte, wie kann man doch einfach praktische Dinge religiös überhöhen? Es ist doch ganz einfach. 12 Jünger und 5 Brötchen. Wenn ich die breche und teile, habe ich wie viele Teile? 10. Die 2 Fischchen waren nicht zu teilen, dann löst sich das Ganze in Krümel aus. Also, damit jeder seiner 12 Jünger was zu tun hat, bricht er die Brötchen, gibt dem Petrus die eine Hälfte, seinem Bruder Andreas die zweite. Und mit 5 Brötchen halbiert, hat jeder der Jünger was in der Hand, wo er mit losziehen kann. Und die restlichen 2 kriegen die Fische, 2 kleinen Fische. So, also ganz, ganz einfach. So, nun stell dir mal vor, den Petrus in seiner nüchternen Art, der hat da ein halbes kleines Brötchen und vor sich 10.000 Leute. Ja, wir wissen ja, wie das ausgeht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich getraut hätte, loszugehen und zu sagen, hier, teil nochmal und teil wieder und teil wieder und teil wieder. Du kommst dir doch albern vor. Ja. Also dann den Mut zu haben, eben doch loszugehen, auszuteilen. Und ich sage dir, Veränderung in deinem Leben bis hin zu Wundern wirst du nur erleben, wenn du losgehst. Das ist wirklich so. Das ist wie beim Dynamo. Wer heute mit dem Fahrrad hier ist, Andreas zum Beispiel, der kann auch nicht sagen, ich bete jetzt so lange, bis meine Lampe leuchtet. Vorher steige ich da gar nicht drauf und fahre auch nicht los, das ist viel zu gefährlich. Dann kann er bis morgen früh hier stehen, bis die Sonne aufgeht. Es wird nichts. Du musst den ersten Schritt im Vertrauen tun, die erste Pedale mal treten. Natürlich wohl wissen, dass du nicht vor einer Baugrube stehst, aber davon gehe ich aus. Ja? Und dann fährst du los und dann leuchtet's. Und so ist es auch oft im Leben. Wenn du denkst, Gott gibt dir die Kraft oder wie hier das ganze Essen und du bist so in der aller Kräfte deiner ganzen geistigen Vollmacht, ja, wird nichts werden. Es ist ganz oft, dass ich auch losfahre, auch so zu so einer Tagung wie Haderhausen, und fühle mich eigentlich so arm. Und wenn ich dann aber einen Vortrag zu halten habe und manchmal auch einspringen muss, dann bete ich kurz vorher und sage, Herr, gib mir das doch. Und er hat es mir immer gegeben. Musste auch ganz kurzfristig einspringen für den Segnungsabend. Da wollte ich eigentlich neben Renate sitzen und mich die Beine ausstrecken. Dann musste ich auf einmal den ganzen Abend leiten, inklusive Impuls. Und hatte dafür nur ganz wenig Zeit. Also eine Stunde davor. Und von daher, Gott gibt es dir aber im Gehen. Und ich habe wirklich auch nicht die Sicherheit, wenn ich zur Bühne gehe, kommt es oder kommt es nicht. Ist so. Aber es kommt. Und deshalb geh dann einfach den Weg. Wir erleben das ja vielfach. Na, eine nächste Situation habe ich heute Mittag gerade noch erlebt. Unser Sohn hatte ich ja schon erzählt, unser Johannes ist jetzt schon seit Oktober letzten Jahres krank, leider. Und also 10 Monate und hatte heute eine Vorladung vom medizinischen Dienst gekriegt, der Krankenkassen. Und was immer man davon hört, die sind schon ziemlich rigide. Also er ist in Behandlung bei einem niedergelassenen Arzt, einem Internisten, aber die können theoretisch sogar die Krankschreibung eines Hausarztes aufheben und sagen, entweder er verdient sich jetzt sein Geld oder er kriegt kein Krankengeld. Können die. So, was kann man in der Situation machen? Das ist ja dann erstmal wie so eine Last, die auf einen zukommt. Und er hatte dann angerufen und gesagt, ach, weißt du was, wir beten. Wir können es jetzt eh nicht ändern. Aber wir können beten. Und wir können noch gucken, wer kann denn noch mitbeten. Natürlich, hatte ich auch schon Haderhausen schon gesagt, meine treue Beterin ist Käthe Ecker. Die betet jeden Tag für mich und meine Anliegen, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Beten. Aber sie hat viel Zeit und ist eine ganz tolle Frau. Wie alt ist sie jetzt schon? 92 ist die reife Frau schon. Wahnsinn. Geistlich fit wie ein Turnschuh. Aber sie kann halt nicht so mehr hierher, aber sie ist eine richtig treue Beterin. So, dann habe ich die noch angerufen und noch jemanden angerufen und gesagt, betet doch mal dafür. Und das haben die gemacht, ich auch. Wir haben es einfach Gott anvertraut und gesagt, dass er es so regelt, dass dieser medizinische Prüfer klar guckt, kritisch guckt, aber wohlwollend, nicht so fies. Ja, und heute rief dann Johannes gleich danach an und sagte, genau so jemand ist ihm gegeben worden. Es war ein älterer Arzt, ein Psychiater, der schon detailliert gefragt hat, auch wie so der Tagesablauf ist, was er macht und. Und was der Internist jetzt wie er behandelt und so und hat sich alles angehört, aufgeschrieben und sagte dann am Schluss, ja, Sie machen alles, was ich Ihnen auch empfehlen könnte. Sie brauchen jetzt einfach Geduld. Wünschte Johannes noch Geduld, dass es eben noch eine Weile dauert. Und gab ihm noch den Rat, naja, vielleicht könnten sie noch schwimmen gehen. Das hatte er nicht aufgezählt, aber das tut er sowieso. Ja, und das kannst du menschlich gar nicht machen. Das kannst du nur Gott in die Hände legen und vertrauen, dass er es tut. Und Johannes sagte aber, er hatte große Angst noch, bis er die Türklinke runtergedrückt hat und in das Zimmer ging. Dann, sagte er, war die Angst vorbei. Ja. Und das erzählen mir manche auch in Prüfungen, die haben vorher Angst, die schlafen schlecht, aber sie setzen sich hin und die Prüfung beginnt und die Angst ist weg. Und das heißt, du kannst nur diese Erfahrung machen, wenn du gehst. Er sagt, es kam ihm schon der Gedanke, als so die Angst da war, bleibe ich nicht einfach zu Hause, was natürlich Blödsinn wäre, dann kriegt er die nächste Vorladung. Und er hatte sich gedacht, nein, ich gehe da durch. Mit Angst oder ohne Angst, ich gehe mit Gott dadurch. Und Gott hat ihm die Angst direkt in dem Gespräch dann genommen. Das dauerte 20 Minuten und schon war es fertig. Dann wünschte der ihm alles Gute und er konnte gehen. Das heißt also hier auch die Ermutigung, wenn du Angst hast, lass dich nicht von der Angst lähmen, sondern geh mit Gott dadurch und such dir andere, die dich im Gebet unterstützen. Wir sind nicht allein. Wir sind ja allein hier schon ein Gebetsnetz, die sich gegenseitig im Gebet stützen können. Ja, soweit. Ja, zur Erinnerung nochmal die drei Punkte. Und der erste: Jesus ist an dir interessiert, an deinem seelischen Wohlergehen, geistig und körperlich. Also Jesus ist sozusagen dein guter Hirte, der möchte, dass dein Leben gelingt, zur Blüte und zur Entfaltung kommt. Das ist das Erste. Und die Frage dazu, wenn man sich noch austauschen will, was ist so in meinem Kopf drin, wenn ich einfach frage mich, wie erlebe ich Jesus in meinem Leben? Und was kommt mir in den Sinn, wenn ich sage, ich möchte Jesus bitten, dass er der Herr meines Lebens ist, dass er der Chef in meinem Leben ist? Also das ist ganz wertfrei. Es ist immer wichtig, da auch ehrlich zu sich selber zu sein. Wie ist es denn und wo will ich dann hin? Das Zweite, Gott nimmt das Wenige, was du hast, und macht was Großes draus. Gott verändert dich wie deine Gaben. Habe ich das schon mal erlebt? Und was ist, wenn ich mich ganz mickrig fühle mit meinem Wenigen, was ich habe? Wohin schaue ich dann? Schaue ich auf das Kleine? Oder schaue ich auf Gott? Das ist wie bei Petrus mit den Wellen. Schaue ich auf die Wellen oder schaue ich auf Jesus? Habe ich da auch schon mal Erfahrungen gemacht? Sei es, dass ich absaufe oder sei es, dass ich gerettet werde. Beides haben wir wahrscheinlich schon mal erfahren. Ich jedenfalls. Ihr auch. Und das Dritte ist dann, wie geht es mir mit dem dann, was ich habe, im Auftrag Jesu loszugehen, selbst wenn ich das Ende gar nicht sehe? Habe ich das schon mal versucht? Wie ist es mir dabei ergangen? Gut, darüber können wir uns jetzt noch austauschen. Die Lobpreisgruppe wird das unten machen, Waltraud ebenso. Und wir können das auch hier noch dann tun, wenn wir hier natürlich wie immer ein klein wenig aufgeräumt haben. Dann machen wir es jetzt wieder so. Heute sind Martin und Judith in Urlaub, wir sind also ein paar weniger. Aber wir können es ja wieder so machen, dass Christina unten das entgegennimmt. Wer nicht so gut Treppen laufen kann, sollte nichts runtertragen, sondern hier nachher die Tische stellen. Johannes kennt das schon, 3x2 und rum die Tische. Und wir bauen hier die Technik ab und Waltraud sagt,